SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Heute mit der Geigerin Julia Schröder.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Und am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Scherer. Ein virtuoses Violinpräludium heute zum Auftakt von SWR 2 zur Person. Das war die erste der 16 Mysterien oder Rosenkranz-Sonaten von Heinrich Ignaz Franz Bieber, dem damals weithin berühmten Violinvirtuosen in Diensten des Salzburger Erzbischofs. Gespielt von der Lautenkompanie mit Mara Miribung Cello, Wolfgang Katschner Laute und Gerd Amelung Cembalo und Orgel und an der Barockvioline Julia Schröder, heute bis 17 Uhr zu Gast hier bei SWR 2 zur Person. Frau Schröder, erstmal schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, hier zu uns zu kommen. Es war nicht ganz einfach, einen Termin zu finden.
Ja, ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Zwischen Kindern und Familie und Hochschule und Orchester den Platz zu schaffen. Aber das war mir doch sehr wichtig, zu kommen.
Ja, ich frage mich schon so, wie Sie das überhaupt so handeln mit Ihrem Terminkalender. Da ist auf der einen Seite das Kammerorchester Basel. Sie sind seit fast, sagen wir mal, 15 Jahre dort eine der künstlerischen Leiterinnen. Und dann haben Sie auch noch einen Job hier angenommen als Professorin für Violine an der Musikhochschule in Freiburg. Auch seit inzwischen schon wieder 8 Jahre. Ja, und dann sind Sie Mutter von 2 Kindern, verheiratet, Familie. Wie kriegt man das zusammen? Es ist ja eigentlich relativ selten, dass jemand, der so in ihrer Liga spielt, um das mal so flapsig zu formulieren, sich überhaupt noch eine Familie leisten kann, zeitlich.
Ja, das ist tatsächlich sich leisten. Also man muss das natürlich auch finanziell sehen. Andererseits, ich habe das Glück, dass ich einen Papa habe, der Zeit hat und sich die Zeit gern nimmt für meine Kinder. Also man braucht wirklich Hilfe, anders geht's nicht. Und man muss natürlich sehr flexibel sein und auch die Familie muss sehr flexibel sein. Die müssen dann mal eine Nacht oder zwei ohne die Mama auskommen. Und auch das Orchester muss dann mal akzeptieren, dass ich mal in der Vorprobe nicht da bin zum Beispiel. Und ja, es ist mit Flexibilität ist es zu machen. Auch in der Hochschule bin ich natürlich flexibel. Da teile ich mir meine Tage dann natürlich so ein, wo, wenn ich die Studenten unterrichte, wenn ich frei habe vom Orchester und umgekehrt.
Sie pendeln dann immer zwischen Basel und Freiburg.
Genau, ich pendle.
Sie haben eigentlich angefangen mit einem Ensemble, was sich in dieser historischen Aufführungspraxis schon lange einen Namen gemacht hat, mit dem Giardino Armonico. Wie kam es denn zu dieser Verbindung?
Das war tatsächlich so ziemlich am Anfang meiner Barock-Experimente quasi. Und Giovanni Antonini, der Leiter von Giardino Armonico, ist Gastdirigent im Kammerorchester Basel. Und dort habe ich ihn kennengelernt und er hat mich eingeladen, bei seiner CD-Produktion mit den Händel Concerti Grossi dabei zu sein als Stimmführerin, was ich immer noch eigentlich als große Ehre ansehe, als Nicht-Italienerin und quasi Quereinsteiger in sein Ensemble zu kommen. Giardino Armonico war für mich eigentlich immer so die Spitze des Eisbergs und ist nach wie vor eigentlich große Inspirationsquelle für mich. Und das ist auch eine tolle Erfahrung gewesen für mich, so als junge, jung auch nicht mehr, aber junge Barockgeigerin.
Sie waren da als Stimmführerin dabei?
Mhm, ich durfte die zweite Geige leiten und es war unglaublich intensiv. Also die Arbeitsweise dort ist sehr anders, als man das hier bei uns gewöhnt ist. Bei uns hat man 6 Stunden Arbeit, vielleicht 8, aber dann ist es genau getimt. Und in Italien ist es anders. Geht's einfach weiter. Und irgendwann ist es 12 Uhr nachts und dann heißt es, ach, nochmal. Und es macht Spaß und es macht einen auch fertig. Aber das Ergebnis ist natürlich dann wirklich eins, was ich sehen lassen kann.
In diese Aufnahme hören wir jetzt mal rein. Und zwar hören wir das Concerto Grosso für zwei Violinen, Cello und Orchester D-Dur Opus 6 Nummer 5 mit Il Giardino Armonico. Musik von Georg Friedrich Händel, heute in SWR 2 zur Person mit der Geigerin Julia Schröder. Das war das Concerto Grosso D-Dur Opus 6 Nummer 5. Es spielte das Ensemble Il Giardino Armonico. Und Sie, Frau Schröder, Sie waren damals als Stimmführerin der zweiten Geigen dabei und haben uns eben schon ziemlich anschaulich geschildert, wie in Italien bei einer CD-Aufnahme da zu Werke gegangen wird. Es war eine erschöpfende Geschichte.
Ja, also es ist wahrscheinlich speziell jetzt bei diesem Ensemble so gewesen. Es hat mit Italien vielleicht nicht viel zu tun, das weiß ich nicht. Wir waren wirklich bis spät in die Nacht immer am Arbeiten und es wurde wiederholt und wiederholt und wir sind tief in die Sache reingegangen. Und ich muss sagen, ich höre das auch auf der Aufnahme, dass wir uns quasi bis an den Rand eigentlich gebracht haben und es war keine Luft mehr nach oben, würde ich das so nennen. Also auch jeder persönlich war einfach auch kaputt, müde und in die Ecke getrieben, so ein bisschen. Man hatte seine persönlichen Bedürfnisse komplett vernachlässigt eigentlich. Und ich würde es heute ganz anders spielen.
Wie würden Sie es heute spielen?
Ach, ich würde da viel mehr Humor reinbringen, viel leichter. Ich meine, es sind Tanzsätze und ich finde, es hat so ein bisschen was sehr Ernstes und auch so ein bisschen mit so zusammengezogenen Augenbrauen, manchmal so was nicht böse, aber doch bisschen böse.
Sie würden sagen, angestrengt. Es klingt ein bisschen angestrengt, aber nur in Ihren Ohren. Der Hörer wird es sich.
Das ist Geschmackssache natürlich, ja.
Wir bleiben jetzt mal fürs Erste noch bei Georg Friedrich Händel, denn Sie haben Ihre erste solistische CD mit Musik von Händel eingespielt. Um was ging es dabei?
Also da war mir eigentlich das zentrale Werk, war die D-Dur-Sonate. Als ich ein Kind war, da war meine Mutter schwer krank und ich habe in einem Vortragsabend in meiner Schule habe ich diese D-Dur-Sonate gespielt und dabei irgendwie einfach, das war für mich wie ein Gebet eigentlich. Und danach ist meine Mama wieder gesund geworden und das war für mich irgendwie so wie so ein Schlüsselerlebnis, also diese Sonate. Und das war ein langer Traum eigentlich, dann alle Sonaten von Händel aufzunehmen, weil die einfach alle wirklich sehr eigen, jede für sich so ein Kleinod sind und es ist sehr viel Humor drin und es ist sehr viel Platz zum Improvisieren und das haben wir dann wirklich auch benutzt, um uns persönlich da auch, also unseren Fingerabdruck da reinzulegen und haben sehr viele Übergänge improvisiert und einfach ein paar Sachen reingefügt, die nicht so im Notentext stehen. Das genieße ich nach wie vor, dass man nicht einfach spielen muss, was da steht, sondern man darf frei sich ausprobieren und etwas hinzufügen oder mit der Zeit spielen auch, verzögern oder verbreitern und so der Musik eigentlich nichts wegnehmen, sondern etwas, was man selber dabei empfindet, dazu interpretieren.
Aber Sie müssen die richtigen Kolleginnen und Kollegen dazu finden.
Ja, da
treffen Wie gehen Sie da vor?
Da treffen Sie einen wichtigen Punkt, ja. Es sind natürlich immer Kollegen, die ich schon länger kenne, wo ich auch Vertrauen habe, wo ich weiß, das funktioniert. Und meistens kommen die Kollegen dann auch und sagen, hey, überleg mal, das könnten wir machen. Oder, ah, hier. Und dann probiert man zusammen ein bisschen was aus. Vielleicht bei einem Glas Rotwein. Geht auch ganz gut zu Hause einfach. So kommt man auf gute Ideen. Und wir waren sehr kreativ einfach auf der Suche, was in der Musik alles steckt und was in uns steckt und was in uns die Musik auslöst.
Wie alt waren Sie denn damals, als Sie dieses Stück gespielt haben, als Ihre Mutter krank war?
Ich glaube, da war ich so Anfang der Pubertät, so 11. Also wo quasi alles so anfängt zu sprießen. Ne? Man wird so wach für die Welt und eben entdeckt irgendwie mehr Sachen in der Musik als nur die Töne. Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis auf jeden Fall.
Und dieses Stück ist heute eine Ihrer Lieblingssonaten von Georg Friedrich Händel.
Nach wie vor, ja. Der Sonnenaufgang.
Da hören wir jetzt mal rein. Das war die Sonate für Violine und Basso Continuo D-Dur von Georg Friedrich Händel. Es musizierten Julia Schröder Violine, Christoph Dangeln Violoncello, Daniele Caminiti Laute und Giorgio Parnaruzzi Cembalo. Das war ihre Lieblingsmusik für eine lange Zeit, als sie als junge Geigerin angetreten sind. Es waren die ersten Konzerte, die sie damals gegeben haben, die ersten quasi öffentlichen Konzerten.
Genau, das waren so die ersten Erlebnisse vor Publikum zu spielen und zu spüren, dass man wirklich was transportieren kann, dass das Publikum quasi das fühlt, was ich fühle. Und dieses Erlebnis, dass man nicht allein auf der Bühne steht, sondern dass man mit dem Publikum quasi da ist und gemeinsam die Musik ja erlebt, das hat da angefangen. Ne?
Wie kam es denn zu der Verbindung mit dem Kammerorchester Basel?
Das war ein ganz großer Zufall. Ich habe ein Plakat gesehen. Ich kam zurück von Spanien auf meinem Erkundungstrip, wie das so ist, wenn man eben keine Arbeit hat, nirgends fest wohnt, auf der Straße Musik macht und ja, sich mal an nichts festhält eigentlich, was man sonst braucht eigentlich. Und da kam ich zurück nach Basel und hatte einfach kein Geld, habe ich das Plakat gesehen vom Kammerorchester Basel. Das hat mir irgendwie gut gefallen. Dachte ich, ja, das sieht sehr seriös aus, habe ich da angerufen. Und dann hieß es, Sie können morgen gerade kommen. Es ist jemand ausgefallen. Und die hatten meinen Namen schon von meiner damaligen Professorin gehört. Die hat gesagt, er fragt doch Julia Schröder als Konzertmeisterin. Und ich war quasi so schon im Gespräch, obwohl ich davon gar nichts wusste. Ja, und dann plötzlich rief ich da an und dann waren die ganz froh. Und dann habe ich erst mal im Tutti Aushilfe gespielt. Und dann war schnell klar, ja, die kann man auch vorne dran setzen. Dann saß ich vorne und so hat sich das dann einfach peu à peu entwickelt.
Frau Schröder, Sie haben es eben so ein bisschen angedeutet, Sie waren im Urlaub in Spanien, längere Zeit nicht zu Hause, kamen dann nach Basel zurück und hatten kein Geld. Und was war das für eine Reise?
Ja, da habe ich mich mal losgesagt nach dem Studium, nach Wettbewerben, nach diesem Höher und Weiter und Schneller und Üben und sich wirklich, ja, ich habe mich so ein bisschen in die Sackgasse manövriert. Ich wusste eigentlich nicht mehr, was will ich eigentlich, wo will ich hin? Und dann blieb mir eigentlich nichts anderes übrig, als einfach mal alles aufzugeben, Wohnung aufgeben, Freunde lassen und einfach mal drauf losfahren. Ich hatte die Geige im Gepäck, weil ich wusste, klar, wenn ich kein Geld mehr habe, dann gehe ich einfach auf der Straße spielen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe eine Zeit lang auf einem Bauernhof gearbeitet, aber mit meinen feinen, zierlichen Künstlerhändchen. Da wurde mir das Hacken in der schweren Erde da mit Steinen, so wurde mir sehr schnell zu schwer. Und ich habe einfach Probleme bekommen und dann bin ich auf die Straße und bin halt dann in verschiedene Städte gegangen. Habe dort natürlich auch sehr viele Straßenmusiker kennengelernt und habe dort nur improvisiert. Ich habe bewusst keine Noten und keine Stücke an sich gespielt. Ich habe einfach mal drauf los improvisiert und da habe ich so einen Spaß und so eine Freiheit kennengelernt und die hat mich dann eigentlich nicht mehr losgelassen beim Spielen.
Und bei dem Kammerorchester in Basel sind Sie dann aber doch auch relativ rasch bis in die künstlerische Leitung aufgestiegen. Wie hat sich das dann so ergeben?
Ich war quasi zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich habe es ja nicht gesucht, ich habe es auch nicht gewollt. Es kam dann so zu mir. Also ich denke, so funktionieren die Sachen meistens. Es hat einfach gepasst. Ich war halt da einfach passend in dem Moment an dieser Position. Und es war natürlich auch eine Vakanz. Deswegen hat es einfach geklappt. Und dann habe ich mich natürlich erstmal entwickelt und dort wahnsinnig viel gelernt. Durchs Leiten selber. Gleich große Konzerte spielen in den größten Sälen mit Gigila Bartoli. Bin ich sicher, über 2 Jahre sind wir getourt und wahnsinnig viel Erfahrung gemacht mit diesem Riesenpublikum, auch mit diesem Weltpublikum quasi, ne? Und habe aber mir immer diese Freiheit, die ich da beim Improvisieren kennengelernt habe auf der Straße, die habe ich mir eigentlich immer bewahrt.
Wir hören Sie jetzt gleich mit dem Kammerorchester Basel und mit Musik von Ignaz Holzbauer. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich diese Komponisten Pleyel, Mozart und Holzbauer ausgewählt haben für diese CD?
Ja, das war ein Wunschprojekt eigentlich vom Kammerorchester, von den Mitgliedern und auch vom Freundeskreis. Also man hat Werke gesucht, wo wirklich wir quasi Orchesterspieler als Solisten fungieren können. Und man wollte einfach mal wirklich zeigen, wer wir sind, also wirklich die Gesichter quasi des Orchesters zeigen. Und ich finde es eigentlich ganz eine schöne, ein Porträt quasi geworden vom Kammerorchester.
Hier also Ignaz Holzbauer, die Sinfonia Concertante S-Dur mit dem Kammerorchester Basel unter der Leitung von Julia Schröder. Das Kammerorchester Basel war das unter der Leitung von Julia Schröder mit der Sinfonia Concertante S-Dur für Violine, Viola, Violoncello und Orchester von Ignaz Holzbauer. Frau Schröder, Sie haben uns gerade eben so schön erzählt von Ihrer Aussteigerreise, von Ihrem Urlaub, vom professionellen Geigespielen, den Sie sich geleistet haben vor einigen Jahren. Und da waren Sie als Straßenmusikerin unterwegs und haben relativ freie Musik gespielt, also improvisiert. Mhm. Und genau diese Musizierform ist ja auch eingeflossen in Ihre jüngste CD, von der wir am Anfang ein kleines Stückchen gehört haben, nämlich Ihre CD Mysterio mit Musik von Ignaz Heinrich Franz Bieber und von Astor Piazzolli. Wie sind Sie auf diese verrückte Idee gekommen, argentinischer Tango mit barocken Instrumenten zu spielen?
Ja, das war auch eine Session sozusagen. Wir haben zusammen gespielt mit den Kollegen und einfach die Musik ein bisschen ausprobiert, was mit dem Bieber da alles möglich ist. Und ich war ehrlich gesagt, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, wirklich fasziniert von dieser Klangfülle und von diesen technischen Möglichkeiten, die in den Werken drinstecken. Und irgendwann haben wir dann so im Sachen ausprobiert und dann irgendwann kam ich plötzlich in den Tango rein, also ins Improvisieren. Und dann hat der Kollege einfach einen Tango-Rhythmus gespielt dazu und plötzlich waren wir einfach drüben. Und so ist diese Idee eigentlich entstanden. Also wir haben sie auch nicht quasi kreiert oder gesucht, sondern sie ist einfach gekommen. Wir spielen das Programm sehr viel im Konzert auch. Und ich muss sagen, es passiert immer wieder was Neues. Also die Musik ist nie festgefahren, es ist nie fixiert, so wird's gespielt, sondern es lebt, es ist total lebendig und sowohl der Bieber als auch der Piazzolla, die ergänzen sich für mich auf eine Art und inspirieren sich auch gegenseitig. Also ich nehme ja auch die Freiheit, den Bieber auch mit Tango-Elementen zu schmücken.
Warum glauben Sie, funktioniert das ausgerechnet bei Bieber so gut? Das könnte bei einem anderen Barockgeiger vielleicht auch funktionieren. Funktioniert da was zwischen den Musiken? Barock und Jazz oder Tango oder freies Improvisieren? Was passiert da?
Auf jeden Fall. Also gerade bei Bieber sind ja sehr viele Passagen auch mit nur einem Basston zum Beispiel unterlegt und die Geige flirrt und improvisiert oben drüber. Es ist quasi auskomponierte Improvisation. Und das hat man im Tango ja auch. Eigentlich genau das Gleiche. Und dann ist das inegale Spielen, was man im Barock betreibt, also dass man nicht alle Schläge gleich spielt, sondern dass man so ein bisschen schwankt, also sagen wir mal so wie einer, der hinkt zum Beispiel oder ein bisschen betrunken. Im Tango muss man das sowieso auch machen, sonst ist Tango furchtbar fad, wenn man das nur gerade ausspielt, so wie es hingeschrieben ist in Noten. Man muss quasi die Sprache verinnerlicht haben und für mich ist das sehr, sehr, sehr nah beieinander.
Hier also Café 1930 aus der Histoire du Tango von Astor Piazzolla mit Julia Schröder und der Lautenkompanie. Ein argentinischer Tango, Café 1930 von Astor Piazzolla auf historischen Barockinstrumenten mit Julia Schröder an der Violine und der Lautenkompanie. Frau Schröder, ich stelle es mir unheimlich schwierig vor, so zu spielen, wenn man eine klassische Ausbildung nach allen Regeln der Kunst absolviert hat, so wie Sie.
Ja und nein. Einerseits ist es schwierig, weil man loslassen muss. Man lernt ja eigentlich vor allem zu machen, mehr Vibrato, mehr Bogendruck, weil man ja laut spielen soll. Und es braucht schon ein bisschen Distanz einfach, um diese Durchlässigkeit hinzukriegen und auch nicht immer nur zu machen. Also das ist eigentlich das, was ich erst nach dem Studium gelernt habe, dass man viel mehr erreichen kann, indem man loslässt, anstatt ständig zu geben.
Das ist aber nicht die richtige Losung für jemanden, der an Wettbewerben teilnehmen soll, um sich da sozusagen nach oben zu spielen.
Ja, eben, das ist so ein bisschen das, was auch so ein Konfliktpotenzial birgt, weil man einerseits eben höher weiter und man soll eben gewinnen und kämpfen, aber das passt ja überhaupt nicht zu Musik und es passt auch nicht zu Gefühlen und warum man das ja eigentlich macht. Man macht ja Musik, um es mitzuteilen. Ne? Also es gibt ja Leute, die haben keine Zeit, sich da stundenlang mit so einem Instrument herumzuschlagen. Die müssten einfach was arbeiten, was Gescheites. Und ich sehe es schon als Privileg oder aber auch als meine Pflicht, dass ich dann wirklich das dem Publikum dann rüberbringe. Das, was ich entdecke in der Musik. Und dafür muss man loslassen können. Sonst kommt die Musik gar nicht durch. Sonst bleibt sie hängen bei einem in den Muskeln.
Und das Loslassen lernen, diese Erfahrung lernt man nicht bei den Wettbewerben?
Bei Wettbewerben sicher nicht. Klar, wenn man gewinnen will, dieses Wollen, das versperrt, finde ich, sehr viele Wege.
Auf der anderen Seite gehört doch aber auch eine ordentliche Portion Ehrgeiz dazu, um so in so eine Karriere zu starten.
Ja, natürlich. Man muss natürlich sehr viel arbeiten und wirklich ein hohes Ziel einfach haben. Also früher war für mich auch erstmal das Ziel gewinnen, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, das ist komplett hohl eigentlich. Da steckt eigentlich kein Inhalt drin. Also der Inhalt ist, frei zu werden von körperlichen und auch seelischen Blockaden, die verhindern, dass die Musik fließen kann.
Frau Schröder, Sie haben in wirklich zartem Alter angefangen mit der Violine. Ihre Eltern, ich glaube, beide waren auch musikalisch erfolgreich tätig. Die Mutter Klavierlehrerin, Vater hat auch Geige gespielt, professionell Geige gespielt?
Nee, mein Papa, der ist Musiklehrer gewesen, Schulmusiker. Und meine Mutter war eigentlich Konzertpianistin und hat dann auch irgendwann mit der Familie natürlich dann unterrichtet vor allem.
Und Sie haben dann mit 5 Jahren angefangen, Geige zu spielen?
Geige und Klavier, genau. Von beiden Eltern unterrichtet. Mit meiner Mutter hat das nicht so gut geklappt. Der habe ich einfach nichts geglaubt. Und dann bin ich schnell gewechselt dann. Aber mit meinem Vater hatte ich immer Spaß beim Spielen. Wir haben immer zusammen musiziert. Also es war nie, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt und so. Es war immer Spaß. Wir haben immer Duette gespielt, gemeinsam. Hat also von Anfang an irgendwie eine Leichtigkeit gehabt, das Spielen.
Aber natürlich heißt es auch üben, während die anderen draußen spielen, sich vergnügen, oder?
Ja.
Das war wahrscheinlich nicht immer ganz so leicht.
Nee, das hat schon nicht so Spaß gemacht. Also immer dieser Moment, wenn man reingepfiffen wurde, so jetzt üben. Da habe ich natürlich mit Hass auch reagiert manchmal und Wut und ich will nicht und draußen schönes Wetter und alles spielen. Aber immer der Moment, wenn ich die Geige dann dran hatte und losging, dann war das alles vergessen.
Frau Schröder, selbst Mutter von zwei Mädchen, würden Sie das mit Ihren Kindern genauso machen? Reinpfeifen zum Üben oder lassen Sie das etwas lockerer angehen oder... Wie funktioniert da der Musikunterricht zu Hause?
Ja, also meine zwei Mädels sind jetzt 1 und 4. Da ist das noch so sehr spielerisch. Also die Große, die hat eine Geige und wir haben auch ein Klavier und die improvisiert halt für sich. Und ich finde das eigentlich ganz toll, dass sie selber, also sie kommt selber und möchte das einfach machen. Und die Kleine, die singt, die kann alle Lieder rauf und runter singen. Ich mache mit denen halt spaßhaft jetzt spielerisch einfach, was sie selber wollen. Und natürlich zeige ich ihnen auch, was ich mache und so. Und nehme sie mit ins Konzert, auch in Proben manchmal, auch die Kleine. Und ich glaube, das kommt auch von alleine. Und ich wünsche mir, dass sie dann selber sagen, ich möchte jetzt das spielen. Und dann würde ich natürlich schon auch ein bisschen Druck ausüben, dass halt dann einfach geübt wird, weil sonst bringt es einfach nichts.
Eine Musikerin, von der Sie gelernt haben, loszulassen, ist die Sopranistin Nuria Rial. Von der hören wir gleich eine Aufnahme auch mit Ihnen zusammen und dem Kammerorchester Basel. Was haben Sie genau von ihr gelernt?
Meine liebe Kollegin Nuria, mit der ich wirklich viele Jahre zusammenarbeite, wir haben auch zusammen studiert. Und Nuria hat eine unglaubliche Naturstimme. Und sie hatte das Glück auch, dass sie keine Lehrer hatte, die ihr jetzt ein künstliches Vibrato oder eine künstliche Stütze oder etwas Äußerliches aufgedrückt haben, sondern sie hat ihre Stimme einfach, wie die Natur sie geschaffen hat, belassen. So empfinde ich es. Natürlich hat sie viel gearbeitet und ihre Stimme gebildet. Aber sie drückt nicht extra drauf, sie forciert nicht, sie lässt ihre Stimme einfach frei. Und das begeistert mich eigentlich immer wieder. Sie kommt selber auch vom Jazz her, also sie hat selber auch Jazz gemacht. Und ich finde, das hört man einfach auch in ihrer Stimme, wie sie mit Tönen umgeht, wie sie mit Phrasierung umgeht. Und das gefällt mir immer wieder und ich spiele sehr gern mit ihr.
Für die CD, die Sie mit ihr zusammen eingespielt haben, haben Sie sich Arien von Georg Philipp Telemann ausgesucht.
Genau, die wurden uns ausgesucht. Ja, manchmal ist man da nicht wirklich federführend, sondern man kriegt einfach ein Angebot für diese CD zu machen. Und die Arbeit war spannend, weil wir komplett frisch an das Werk rangegangen sind. Wir kannten alle keine Aufnahmen davon, haben das quasi neu erfunden.
Hier also Nuria Rial und das Kammerorchester Basel unter der Leitung von Julia Schröder mit der Arie der Mirtilla aus dem scherzhaften Singspiel Der neumodische Liebhaber von Georg Philipp Telemann. Das war das Concerto per Violino D-Moll von Giuseppe Torelli mit Julia Schröder an der Violine und dem Kammerorchester Basel. Frau Schröder, jetzt haben wir Sie gerade eben auf der Barockgeige gehört. In Freiburg an der Musikhochschule unterrichten Sie moderne Geige. Welche Geige nimmt denn im Moment einen wichtigeren Rang ein?
Ich würde es nicht als Rang bezeichnen. Also die sind für mich alle gleichwertig. Auf jeden Fall... Es geht um die Musik und jetzt letztendlich, welches Instrumentarium man benutzt, ist egal. Es geht um die musikalische Sprache. Aber im Moment spiele ich mehr Barockprojekte, was vor allem eigentlich daran liegt, dass die meistens kürzer gehalten sind und ich das besser in meinen Alltag integrieren kann. Man muss ja doch irgendwie jonglieren, wo steckt man die Studenten hin? Die brauchen jede Woche Betreuung und dann muss ich bei der Familie sein. Und das funktioniert meistens besser mit Barockprojekten, weil die ein bisschen knapper organisiert sind, also ganz pragmatisch. Andererseits liebe ich die Barockmusik sehr und bin immer begeistert, wenn ich das machen kann.
Also Barockmusik, sagen wir so, ist familienfreundlicher.
Boah, jetzt bei uns.
Frau Schmidt, wir kommen schon wieder allmählich ans Ende unserer Sendung heute. Wie sieht es denn mit aktuellen Plänen aus? Auf welche Konzerte oder auf welche neuen Projekte mit Ihnen dürfen wir uns denn schon heute freuen?
Ja, morgen startet gerade Barock Twitter, so heißt das Projekt im Gezwitscher, und zwar mit Maurice Steger und mit Nuria Real auch, mit dem Kammerorchester unter meiner Leitung. Und wir zwitschern uns da durch ganz schöne Arien und Konzerte von Vivaldi und so weiter.
Vogelkonzerte.
Sozusagen. Vogelarien, Vogelkonzerte. Genau, mit der hohen Sopranblockflöte. Und das ist das Nächste, was ich mache. Dann kommt natürlich die Babypause jetzt im Sommer erstmal. Und dann als Allernächstes ist eine große CD geplant mit Vala Sabadus, mit dem Countertenor, wo ich auch wieder solistische Einlagen habe, Bach-Edo-Konzert.
Also es wird Ihnen mit Sicherheit nicht langweilig.
Genau, so sieht's aus.
Frau Schröder, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, zu uns in die Sendung zu kommen. Wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft, weiterhin viel Erfolg und ja, viel Glück mit Ihrer wachsenden Familie.
Ja, danke, Herr Scherer. Ich habe mich auch gefreut, hier sein zu dürfen.
Mit einer Passacaglia von Heinrich Ignaz Franz Bieber geht unsere Sendung zur Person mit der Geigerin Julia Schröder heute zu Ende. Falls Sie diese Sendung nochmals nachhören möchten, sie steht ab morgen im Internet unter swr2.de. Dort einfach bitte durchklicken bis zur Person. Hier folgen jetzt gleich die Nachrichten, dann geht es weiter in SWR 2 mit aktuellen Buchempfehlungen im Magazin Lesenswert. Mein Name ist Wolfgang Scherer. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Tschüss und machen Sie es gut.